Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric, Engineer. Heute zusammen mit Wayner.
Ja, moin.
Ja, guten Tag.
Wie ist es bei dir?
Alles cool. Hast du schon gehört? Man kann jetzt Games auf Discord developen.
Man kann jetzt Games auf Discord developen.
Also Games für Discord developen, sorry.
Ah, du meinst hier für dieses, oh Gott, wie heißt denn das? Dieses, wo man direkt mit den Leuten im Voice und so zusammen gamen kann, oder was?
Ganz genau.
Ich habe das mal mitbekommen, als es eingeführt wurde, dass da, okay, lustig, da ist jetzt ein neuer Button, aber dass man dafür entwickeln kann, tell me more.
Es wurde jetzt ein SDK dafür veröffentlicht und ja, wer Bock hat, wie ich verstanden habe, kannst du dafür die alten, altbekannten Engines verwenden und musst dann irgendwie nur auf eine bestimmte Art und Weise dann noch bilden und dann sollte das irgendwie auf Discord laufen. So war das nach meinem Verständnis. Ich habe nur gesehen, man kann jetzt Discord auch Games machen und auf Discord halt die Spiele auch spielen. Das war eher das Interessante. Und ja, ich finde das wild. Findest du das ein interessantes Szenario?
Hey, ja, ultra
auf
geil.
Discord Games machen?
Also die Frage ist, okay, zwei Fragen.
Kann ich wahrscheinlich beide nicht beantworten.
Erste Frage ist, wie geil ist das denn? Imagine. Na, aber guck mal, wenn du einfach so mit deinen Dudes und Dudettes quasi gerade im Game bist und dann ist so die letzte Runde vorbei und man ist so, machen wir jetzt noch ein neues, zockst jetzt nicht noch die nächste Runde Dota, die dann doch irgendwie 90 Minuten geht, for some fucking reason. Und dann sagst du, ja, komm, lass einfach mal kurz eine Runde Boulder Bash Game, oder?
Oha.
Im Couch-Koop, es wäre ja insane.
Also, und dann ist man zusammen noch im Discord, ja, das klingt eigentlich schon nach einem geilen Plan.
Also das klingt ja wie, als wäre das Games, die wahrscheinlich vom Setup her einfach lokalen Multiplayer haben. Ich glaube nicht, dass es das auf jedem Client läuft, das wäre wahrscheinlich einfach eins, was zentral läuft und dann von den anderen die Inputs reingestreamt werden, oder? Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe den Button gesehen, ich habe es noch nie benutzt. Aber so stelle ich es mir jetzt mal kurz vor, dafür, dass du mich glücklicherweise nicht auf diese Frage vorbereitet hast. Danke für nichts.
Gern geschehen.
Und die zweite Frage habe ich vergessen. Ach so, Monetarisierung. Ist es was, womit man Geld macht oder ist es for the lulz? Oder was sagt Business Erik dazu? Ist das ein Use Case?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Oh, ich hätte mich jetzt voll gerne vorher damit beschäftigt. Das finde ich eine voll interessante Frage.
Ja, ich habe es mal reingeballert hier. Ich habe mich, wie du hörst, auch nicht so wirklich damit beschäftigt. Es ist so ein bisschen an mir vorbeigetrudelt und Discord-Games machen und es darf nicht unerwähnt bleiben.
Ja, ultra geil. Finde ich sehr interessant.
Für nächste Woche versprechen wir, mehr Infos zu liefern und werden ganz klassisch nach unserem Podcast auch nicht delivern.
Wollte gerade sagen, also ich finde es schön, dass du das gesagt hast, weil das klingt jetzt nämlich so wie, Erik wird nachliefern und das heißt, entweder hast du es nächste Woche krass aufbereitet oder wir vergessen es völlig. Falls es C2 ist, habt ihr nochmal die Chance, das als ein Lazy Community Request nochmal anzubringen, da müssen wir. Aber
ich wette, es gibt diese eine Person bei uns in der Community, die alles darüber weiß und uns das auch gerne in den Discord schreibt.
Das wäre natürlich auch geil.
Falls es du bist, dann bitte komm bei uns in Discord und beehre uns mit deinem Wissen.
Komm einfach vorbei und dann können wir es nächste Woche in die Folge tragen, als wäre es unsere Erkenntnis. Das wäre doch mal stark. Ja, aber abgefahren.
Ja, also du würdest das jetzt feiern, ne? Also du würdest das auch benutzen, weil ich muss gestehen, mein soziales Umfeld ist da nicht groß genug und mein Drang dazu nach sozialen Interaktionen ist dann auch nicht groß genug, als dass es mich irgendwie interessieren würde, aber ich glaube, du bist da eher so einer, der es richtig enjoyt, ne?
Also für die Memes tatsächlich einfach, ne? Also ja, ich fände es, glaube ich, schon funny. Also es gibt einfach so ein paar Use Cases, die ich gerade sehe, die ich feiern würde, wofür ich keinen umsetzen werde, weil Leute, ich krieg seit einem ganzen Jahr Baldur's Mesh nicht fertig, ne? Also, wir sind hier ganz groß im Ideenspace. aber ja, irgendwie so kleine dumme Games fände ich ultra witzig, wenn wir hier einfach ein Community-Game draus machen. Man könnte ja auch quasi irgendein kleines Turnierformat oder so vielleicht machen. Das fände ich ultra funny, solche Sachen. Und ich meine,
Not Gonna Lie war mein erster Gedanke. Oh mein Gott, für den GFDP Discord ein GFDP-Game irgendwie so.
Das fände ich schon ultra funny. Der Discord-Game-Jam auf dem Discord.
Ja, Mann. Und dann in einen eigenen Channel machen und dann mit der Community zocken.
Also das fände ich auf jeden Fall insane. Vielleicht wird das mal der Aufpunkt für den Game für die Platte Game Jam, dass es dann so Community Discord Games werden. Das fände ich tatsächlich ein witziges Format. Je nachdem, was sich jetzt hier ergibt, was man damit so machen kann. Was ich dazu noch sagen wollte, jeder kennt die Situation. Ihr spielt das MOBA oder den Competitive Shooter eures Vertrauens und es sind 6 Leute im Discord. Okay, und Erik guckt fragend. Jedes dieser Spiele spielt man zu 5. Das heißt, wenn man gerne Ranked spielen möchte, in einem klassischen 5-Stack, ergibt sich schon manchmal die Frage, okay, wer sagt jetzt, okay, Leute, chill mal hier, ne? Dann hat man manchmal ja auch schwierige Konstellationen. Zwei Leute wollen unbedingt zusammenspielen, die anderen drei Leute wollen eigentlich auch zusammenspielen. Von den dreien ist aber einer, der einen Kumpel mitgebracht hat, weil davor hat man ja einen fünften gebraucht und jetzt sind es plötzlich sechs schwierige Situationen. Wer ist der eine, der aussetzt? Imagine, du kannst einfach ein kleines Game abfeuern. Ja, und wer verliert, der macht halt Pause.
Ach, krass, ja.
Also das wäre ja mal...
Fühle ich.
Abgesehen davon ist... Wer zuletzt den Finger an die Nase macht, sowieso auch ein gutes Konzept. Und Schere, Stein, Papier, BO5 auch nach wie vor super legitim, Leute. Ich will euch das auch nicht wegnehmen. Ist wichtig und richtig, das so wie Erwachsene zu lösen mit Schere, Stein, Papier. Aber dafür ein Game zu haben, finde ich schon auch funny in den Discord-Space.
Wo wir schon angefangen haben, von einem möglichen Game Jam von uns zu quatschen. Dieses Wochenende war ja Manasub Game Jam. Und da war viel los, hast du erzählt.
Ja, yes, es gab ein paar coole Streams. Ich packe euch gerne meinen Link in die Beschreibung zu den VODs, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich fand es sehr interessant. Am Samstag war auch der Basti von der Games Academy zu Gast und hatte noch ein paar Sachen erzählt zu überhaupt Games Academy, wenn man gerne in die Branche rein will, wie ist da so die aktuelle Situation, das aktuelle Feeling und so weiter. Ich hätte tatsächlich jetzt auch immer mal nur kurz reinschneiden können. Ich hatte übers Wochenende wenig Zeit und lag tatsächlich bis gestern auch noch ziemlich flach wegen krank und so, aber kann ich generell mal empfehlen. Ziemlich coole Aktion. Mittlerweile müsste es ja auch die Games dann zu spielen geben. Wir packen euch mal einen Link in die Beschreibung. Wenn die Folge hier raus geht, ist der Jam ja vorbei. War auf jeden Fall ziemlich nice, wenn ihr insgesamt, by the way, Teams suchen solltet für Game Jams und so weiter, haben wir schon mal von einer, oh Gott, ich habe wirklich mittlerweile eine ganze Weile mal schon drüber gesprochen. Es gibt auch einen ziemlich coolen Dach Game Jam Discord, wo sich zu allen großen Game Jams und so weiter immer ziemlich viele Teams finden und so weiter, die von einer Person namens Magic Stunts, wenn ich mich richtig erinnere, gerade organisiert werden. Jeweils cooler Discord, falls ihr mal Teams sucht für Game Jams und so weiter. Ich packe euch mal den ganzen Links in die Beschreibung. War auf jeden Fall ziemlich cool.
Bei uns die Tage war ja auch noch viel auf dem Discord jetzt über 3D-Design und Modellieren und Machen und Animationen und so. Da gibt es auch ein paar News. Blender bringt jetzt ein Add-on-Markt an den Start und da sind dann so ein, wie heißt der Kram? Extensions? Extension App Store. So.
Ah, nice, also Marketplace für Plugins und so?
Marketplace, aber so wie ich verstanden habe, ohne Zahlen, weil die Plugins sind alle Open Source da drauf und dann kann man die sich einfach reinladen. Also das ist jetzt so ein bisschen cool. Versuchen, die, glaube ich, sichtbarer zu machen. Ich finde es auch super cool. Ist gerade ein Beta-Status. Kann jederzeit auch wieder verschwinden, weil es irgendwie nicht funktioniert oder nicht läuft. Also ist auf jeden Fall jetzt ein neuer Punkt. Und du hast dich dran erinnert an Cascadeur.
Ja.
Da gibt es jetzt ein Update.
Nice.
Das Cascadeur ist ein Tool für Animationen, für 3D-Animationen. Da könnt ihr dann Rigs und Meshes reinladen und animieren. Und das hat irgendwie so ein bisschen AI-Komponente und Physik-Simulationen, um die Animationen leichter machen zu können. Also sowas wie sekundäre Animationen, wenn ihr irgendwie den Arm bewegt, dass ihr nur die Hand bewegen müsst und der Rest sich irgendwie natürlich bewegt. Und wenn ihr den rechten Arm bewegt, dass der linke dann irgendwie als Balance, Konterbalance da irgendwie dazu was macht. Und da gab es ein Update auch bezüglich des Pricings. Und das ist jetzt weniger cool,
okay,
würde ich mal sagen. Weil Cascadeur konnte man vorher zumindest mit der Free License exportieren. Also die Animationen aus Cascadeur irgendwie rauskriegen.
Ja.
Das hatte irgendwie eine Begrenzung, dass du irgendwie nur so 180 Frames oder so konntest du pro Animation rausmachen.
Genau, es hat auch in Qualität und Umfang und so aber von einer Beschränkung und war dann so, okay, wenn du es übertreiben willst und wenn du quasi jetzt hier 60 Frames haben willst und so weiter, ne, dann musste man quasi was pam, ich richtig erinnere.
Genau. Das war das alte Modell und das ist jetzt tot. Du darfst oder du kannst die Animationen jetzt ohne weiteres nicht exportieren, ohne Geld auf den Tisch zu legen. Mhm. In die License Höhe, ich habe gerade irgendwas mit 100 Euro im Kopf, ich habe es gerade nicht offen, pro Jahr. Also ist auch Abo-Modell hier. Mhm. Und solche wie ich, die sich vielleicht noch damals vor einem Jahr einen Account geschnappt haben und sich die alte License gesichert haben, bekommt man jetzt, ich glaube, knapp 2 Jahre die Indie-License geschenkt. Also könnte ich es jetzt erstmal weiter benutzen.
Ah, okay.
Falls ich es denn benutzen würde. Und die haben natürlich ihren kompletten Workflow mit AI und so aufgebohrt und alles irgendwie cooler gemacht. Aber das schmeckt auf jeden Fall mal gar nicht, diese Lizenz.
Ja, ich habe auch das Gefühl, ne, das ist ja meistens, wenn es so ein Proof of Concept ist, dann ist ja quasi erstmal was free. Und wenn es dann wirklich gut funktioniert, ist immer die Frage so, wann und wie und wo kann man damit Geld verdienen. Ne?
Ja.
Finde ich auch schwierig.
Ja, man kann sich halt jetzt runterladen und die Animationen im Tool machen, aber man kriegt die jetzt erstmal nicht raus. Keine Ahnung, ob man dann irgendwie mit der einer Kaskadeur-eigenem File-Format, da vielleicht mit ein bisschen Hacky-Schmacky, bisschen File-Header abändern, auf einmal hast du eine FBX, die funktioniert, ich weiß es nicht. Aber Stand heute, Stand meines Wissens ist, du machst eine Animation in Kaskadeur und dann ist sie da drin. Und wenn du sie raushaben willst, musst du Geld auf den Tisch legen.
Finde ich sonst eigentlich jetzt vom Prinzip her erstmal gar nicht so dramatisch, muss ich sagen. Also von der Reihenfolge, ne, dass man quasi wirklich die Animation erstellt und man sieht, was man da hat. Und es, wenn man dann sagt, okay, das, was ich jetzt hier gebaut habe, das will ich wirklich auch haben, dass man dann sagt, okay, hier brauche ich auch Commitment und so, finde ich jetzt gar nicht so dramatisch.
Ja.
Warum man keine Free-Tier mehr hat, um die Sachen auch auszuprobieren und gerade für Indies und so weiter, um erstmal so Proof of Concept-mäßig auch, ob man den gesamten Workflow hinbekommt, auch in der Engine und so weiter. Da ist halt immer schwierig, wenn es keine Free-Option gibt.
Besonders aus dem Tool rauskriegen und sauber in die Engine kriegen, ist auch noch ein Riesenschritt. Also,
das bei Animationen ja auch immer Pain.
Ja, manchmal auch sogar schon Modelle. So wie ich das im Blender gesehen habe, dauert es dann nochmal 3 Tage, bis ich es genauso in Unreal gesehen habe, wie ich es im Blender hatte.
Ja, das stimmt. Das ist manchmal wirklich schwierig. Ne? Braucht man doch wieder spezielles Geheim-Knowledge. Und was nicht
Secret Ancient Knowledge.
Ja, was nämlich nicht speziell und geheim ist, ist die Not-GDC.
Die Not-GDC? Was ist das denn? Die Nicht-GDC?
Ja, das wurde mir random bei Twitter reingespült. Tatsächlich wusste ich auch gar nicht. Es gibt die Not-GDC, das ist quasi die Game Development Conference for Everyone. Und es ist einfach eine sehr coole kleine Seite mit Artikeln, die quasi von der Community, wenn ich es richtig verstanden habe, da submitted werden können. Und da gibt es einfach jedes Jahr ein paar Artikel, die einfach for free sind und nicht, also sonst ist es ja auch dieses Wochenende GDC, beziehungsweise diese Woche gewesen. Und jetzt ist ja für uns Plebs quasi die Zeit, auf YouTube F5 zu drücken und zu warten, bis was Cooles rauskommt.
Für so unser eins.
Ja, immer so dieses den YouTube-Kanal so mit einem Stock anpieken und so ein, los, mach was.
Ja, und dann auch hoffen, dass das irgendwie eins von den Coolen ist, weil es gibt ja auch GDC haufenweise, was nicht auf YouTube landet und nur in der GDC Vault verfügbar ist. Ja,
genau.
Dazu mehr Informationen hat wahrscheinlich nur der Simon von der Game Dev Podcast, weil da ist irgendwie auch der Zugang ziemlich pricey.
Ja, sind irgendwie 500 Tacken im Jahr, glaube ich, oder so. Das war relativ teuer. Also sonst gibt es insgesamt, also mal kurz, um es generell abzureißen für die GDC, es gibt einiges auf YouTube, es gibt nochmal ein bisschen mehr for free auf der Homepage und wenn man alles haben will, kostet das yearly Indie-License, ist glaube ich irgendwas um die 400 bis 600 Tacken oder so gewesen. Und jedenfalls gibt es die Not-GDC und da sind einfach ein paar Artikel von Leuten aus der Community und ich habe mal reingeguckt, ich habe es gestern erst entdeckt und ich habe jetzt 2 Artikel mir angeschaut und einer war zu Behavior Trees versus State Machines und das andere war ein Design Workflow mit Obsidian. Also Obsidian ist quasi eins von diesen Node Tools.
Diese Graph Knowledge Wikipedia für zu Hause auf der Platte.
Genau, also selben Space unterwegs wie Codex oder Milanote oder Notion und so. Und das fand ich ziemlich cool, weil das so ein, ich benutze hier dieses Plugin, ich benutze diese Markdown-Variation und so weiter und das hier für ein Ticketsystem und hat so beispielhaft gezeigt, okay, das hier benutze ich für eine Mindmap, dann kann ich daraus Tickets machen und in Tickets kann ich auch mehr Epics machen, habe hier ein klassisches Kanban-Board und so. Das fand ich ziemlich cool. War das so...
Mit Obsidian?
Mit Obsidian, ja.
Was ist das? Also Obsidian war für mich immer das Tool, das du so als deine private Knowledge Base machst mit diesen ganzen Verknüpfungen und so. Deshalb war ich ein bisschen irritiert, dass du das mit Codex und diesen ganzen anderen eher projekt- und taskorientierten Tools zusammengeworfen hast. Und jetzt sagst du mir, dass der da irgendwie diesen ganzen Task-Ticket-Workflow da reingestopft hat?
Ja, absolut.
Ich bin sehr erstaunt.
Die Person, die den Artikel hier geschrieben hat, mit Namen, jetzt muss ich den Namen rausfinden, eine Sekunde, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen.
Ist das irgendwie natürlich in Obsidian drin und ich wusste es nur nie? Oder ist es das irgendwie so zurechtgebogen und dann dazu verwendet?
Okay, also ich habe jetzt
benötigt, sage ich mal.
Erstmal festgestellt, dass die beiden Artikel, die ich gesehen und gefeiert habe, von derselben Person sind. An der Stelle mal fettesten Shoutout an Queen of Squiggles. Sehr geiler Artikel.
Queen of Squiggles!
Sehr geiler Artikel. Und es gibt quasi in Obsidian ein Core-Plugin, das heißt Canvas. Und damit kann man quasi so Mindmaps à la Milanote machen. Das heißt, du kannst ganz viele kleine, du hast Textfelder und kannst sie mit Pfeilen verbandeln und mit Farben machen und du kannst sozusagen so Flows darstellen. Und es gibt ein Projektmanagement-Kanban-Board, was dann basically aussieht, als hättest du einfach ein Trello-Board, wo du dir dann Backlog, To-Do, in Progress und dann hast.
Okay.
Und da kannst du dir quasi Tickets schreiben.
Ist das jetzt so über so ein Plugin dann gelöst und so?
Genau, das sind aber Core-Plugins. Das scheint Teil des normalen Obsidian Bundles zu sein. Genau, war jedenfalls ein ziemlich cooler Beispiel-Workflow für, wie kann ich von Brainstorming bis hin zu konkrete Tasks formulieren und die managen. Und wenn ich die jetzt auch zum Beispiel über States in QA schieben würde und so weiter, wie kann man das machen? Fand ich einen ziemlich coolen Artikel. Und den Artikel, den ich ehrlich gesagt noch viel, viel stärker fand, war der Behavior Trees versus State Machines. Weil da muss ich mal sagen, da habe ich noch nie so konkret was zu gefunden, dass das so ausführlich erklärt und gegenüberstellt. Also bei AI ist es ja so ein bisschen, also jetzt reden wir nicht über Large Language Models, sondern über klassische Gegner-AI. Also ich laufe nach links, der Gegner zieht nach links, ich komme näher ran, er ballert dir ins Gesicht. Die
Wenn-Dann-AI.
Genau.
Das gute alte If-Else.
Genau. Und wenn man dazu irgendwie Guides sucht oder irgendwas, dann ist es so, dass man, wenn man im Unity-Space unterwegs ist, das eigentlich so zu 90% meiner Erfahrung nach auf State-Machines defaultet.
Mhm.
Und zu 99,99% in Unreal auf Behavior-Trees und Blackboards und weiß ich nicht was defaultet.
Mhm.
Und ich hatte bei beiden schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich in Unity mir dachte, da fährt das andere irgendwie cooler, aber es ist nicht so richtig built-in. Und ich hatte aber vor allen Dingen in Unreal häufig die Situation, dass ich mir denke, ich will nur irgendwem hinterherlaufen. Warum fängt dieser Guide jetzt hier an, mich irgendwie über Intask, muss ich Blackboard-Keys übergeben, die dann auf dem Decorator checken, ob die Distance richtig ist und also kompletter ja kranker Behavior-Tree-Overhead. Klassisches Unreal-Contra ja eigentlich. So diesen Overhead von genau diesen Tools in genau diesen Situationen, wo du es gar nicht brauchst.
Und dann würde ich mal kurz mein naives Verständnis von all dem Kram reinschieben und dann kannst du mich bitte korrigieren und verbessern.
Okay.
Denn da werden definitiv falsche Sachen fallen.
Ja.
Für Follow AI, finde ich, braucht man gar nichts. Da kannst du, da hast du eine Funktion, such die Player und lauf hin, sage ich mal ganz blöd. Dann haben wir da den einfachsten Use Case, der meistens schon irgendwie 60% von allem Deck abdeckt, irgendwie gemacht. Bei den ganzen State Machines wird es halt haarig, wenn du halt viele States hast. Weil dann hast du in einem ganz klassischen Graphenkonzept, dass wenn du diesen vollständig vernetzten Graphen hast, hast du so unendlich viele Transitions, dass es dann irgendwann ekelhaft wird, das irgendwie zu managen. Aber bei ein paar States, okay, easy going, let's go, wenn du da 3, 4 hast, bis 5 ist das alles entspannt. Und dann hast du mit diesen Behavior Trees, hast du halt diesen ekelhaften Ramp-up, das überhaupt eine Basis dafür zu schaffen, dass du es überhaupt verwenden kannst und da irgendwie mal ein bisschen durchzublicken. Liefert dir Unreal, schenkt dir quasi, ist alles schon irgendwie drin integriert. Und dann ist es aber so, dass ich glaube, bei den Behavior Trees wird es auch, die sind dann irgendwie nicht mehr so flexibel bis zu einem gewissen Punkt, weil nach meiner letzten AI-Recherche bin ich dann auf irgendein Goal-Oriented Action Planning gestoßen, das da quasi nochmal einen draufsetzt und nochmal viel flexibler ist von den Ergebnissen, die du erhältst.
Ja, das ist so ziemlich das TLDR.
Was?
Also es war genau ein Punkt. Ne? Also das ist genau das TLDR von State Machine versus Behavior Tree. Behavior Tree ist deutlich komplexer, kann komplexere Entscheidungen und so weiter abbilden und ist deutlich flexibler, wenn du neue States hinzufügen willst oder neue äußere Einflüsse hast oder irgendwas. Und State Machines sind dann einfacher aufzusetzen und auch leichter zu recyceln und zu refactoren, wenn du wiederverwendbare Blöcke hast und so weiter. Aber werden dann sehr schnell sehr komplex, wenn du sehr viele Sachen hast. Und noch viel mehr Details dazu, was sind die Sachen überhaupt, wenn ihr jetzt überhaupt gar keine Ahnung hatte, wovon wir gerade gesprochen haben.
Macht euch keine Sorgen, wir auch nicht.
Packen wir euch einen Artikel rein, der arbeitet nämlich ziemlich schön einmal so die Basics auf. Was ist A, was ist B und was haben A und B für Vorteile? Und was ich schön finde an dem Artikel ist ehrlich gesagt, dass er erstmal damit anfängt, alle erstmal abzuholen und zu sagen, okay, was ist ein Behavior Tree, was ist eine State Machine, wie funktioniert das genau, was wäre so der klassische Use Case dafür, wie würde man das machen, um dann alle Vor- und Nachteile aufzuzeigen und am Ende auch zu sagen, es geht um das richtige Tool für den richtigen Job und es gibt hier kein, das eine ist besser als das andere. Fand ich sehr nice. Sehr starker Artikel.
Get player position, move to player. If in radius, attack.
Yes.
Mic drop.
Ja, das ist das Schöne an der State Machine.
State Machine, das wird einfach an die Update Loop geknallt und dann ist gut.
Ja, das stimmt. Dein State ist ja dann quasi in range und nicht in range. Da versteckt sich dann schon der State.
Der mit seinen States. Das ist ein If-Else. Alles andere machen wir nicht.
Genau, also ich habe das Gefühl, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar coole Artikel. Ich habe ja noch keine Zeit gehabt, weiter reinzuschauen. Es gibt auch ein paar über mein Lieblingsthema mit Game Design, mit Design Patterns und Development und so weiter. Das finde ich ziemlich cool. Könnt ihr euch mal anschauen. Wenn ihr Empfehlungen habt und welche Sachen davon gelesen habt oder vielleicht Sachen davon submitted habt, gerne mal den Discord teilen.
Und du hast ja jetzt hier von der Not-GDC erzählt. Und bei uns im Discord wurde ein toller Link zu Content aus der GDC gepostet. Und zwar von Dark Chronix und ein Free-Sound-Paket Game Audio. Und zwar 27,5 Gigabyte Sounds.
Nice.
For free. Nice. Leute, gönnt euch rein.
Es ist da for free.
Ist hammergeil.
Ist immer nice. Ich muss dazu sagen, ich habe letztes Mal alle 23 GB oder was auch wie 20 GB oder so in 20 verschiedene Parts runtergeladen und kann von mir behaupten, es sogar einmal benutzt zu haben.
Wirklich?
Ja.
Okay, krass.
Ja, ich hatte für Project Baum, glaube ich, da einen Sound mal rausgesucht und einen Transition-Sound und einen für die Attacks und für den Damage, für den Hit quasi.
Ja, und das Coole bei denen ist sogar, ihr müsst nicht mal attribuieren für die Verwendung der Sounds. Also es ist
Gesundheit.
Könnt ihr euch reinschmeißen und vergessen, wo ihr es her habt und dann einfach irgendwie random verwenden.
Okay, interessant.
Ich glaube nicht, dass ihr verkaufen dürft.
Wahrscheinlich nicht.
Das habe ich jetzt nicht direkt gesehen. Ja, aber weiß ja nie. Es gibt ja diese richtig Lizenzen, die Wilde Westen-Lizenzen, aber die ist zumindest eine, bei der ihr nicht angeben müsst, wo ihr es her habt und wer es gemacht hat. Und das ist schon sehr viel wert.
Ja, sehr cool. Wenn wir jetzt sowieso schon gerade dabei waren, den Discord abzufeiern. Ich muss wirklich feststellen, ich war ja zuletzt bei Boulder Smash so, ja, okay, ich mache es jetzt hier irgendwie noch fertig und dann, dass ich irgendwie das jetzt fertig deklarieren kann und es lassen kann. Und ich muss ehrlich sagen, das ganze Feedback und die Leute, die es gespielt haben und die gesagt haben, habe ich noch eine Runde gespielt? Habe ich noch eine Runde gespielt und so. Also erstmal ist es ein krasser Motivationspush und ich weiß jetzt auch gerade immer genau, was ich als nächstes vorhabe. Also ich habe aktuell immer noch meinen Linked List Approach. Immer wenn ich was, also wenn ich was daran mache, höre ich quasi damit auf, mir aufzuschreiben, was ich als nächstes machen will, weil ich beim nächsten Mal direkt wieder reinstarten kann. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt...
Du guckst immer nur noch einen Schritt voraus.
Ja, ich habe schon auch mehrere Sachen auf der Liste, aber nur eins nehme ich mir immer wirklich richtig, richtig vor. Und es ist total geil, weil ich habe jetzt schon doch auch so viel Feedback bekommen, dass ich auch die ersten Sachen überschneiden und ich gerade schon den Luxus habe, okay, ich habe jetzt so 4-5 Themen und ich weiß aber auch davon, welche haben jetzt gerade Priorität, weil ich das Feedback wirklich auch schon häufiger bekommen habe.
Mhm.
Und es ist ja noch krasserer Push, weil jetzt ja, also sonst hat man ja häufig, wenn man so seiner, ich sag jetzt mal, so einer eigenen Soße schwimmt, da, wenn man an dem Jahr einfach an dem komischen Ding rumwerkelt, dann fixt man ja Sachen, wo man denkt, dass sie ein Problem waren oder, weißt du? Also man macht ja manchmal Sachen auch so, jetzt den großen Effekt nicht sieht, einfach so auf gut Glück oder irgendwas. Aber hier weiß ich ja genau, das war schon mal für jemanden ein Problem und das Problem kann ich jetzt lösen. Das hat irgendwie dann viel, irgendwie eine größere Selbstwirksamkeit so von dem, was ich hier gerade vorhab. Das war echt nochmal ein ganz guter Motivationspush.
Woran hast du dich gemacht? Was ist das nächste große oder was war das letzte große, was du gefixt hast?
Erstmal habe ich zwei Sachen gemacht, die meinen Progress komplett vernichtet haben diese Woche. Erstmal war ich krank und dann habe ich mir seit 1,5 Jahren Abstinenz mal wieder Dota 2 runtergeladen. Und damit war ja meine Produktivität schon mal im Arsch für dieses Wochenende. Das kann man schon mal sagen. Aber es gibt jetzt neue Shop-Buttons und es gibt jetzt einen neuen Canvas, in dem der Shop sitzt. Und der ist jetzt auf jeder 16:9, 16:10, 21:00 irgendwas Auflösung tatsächlich auf dem Bildschirm zu erkennen.
Oh mein Gott, Wayner, der UI-Magier.
Es ist painful gewesen. Ich habe mich dabei noch ein paar komische Bugs gefunden. Also ich benutze zurzeit, können wir mal kurz vor Transparency Reasons mal scheren. Ich muss so ganz kurz meinen Unity Hub öffnen. Ich benutze nämlich die 2022.
Ach du Scheiße, du fängst an, mir eine Unity-Version zu nennen, weil du einen Bug in der Unity-Version gefunden hast?
Das ist nicht für dich, das ist einfach nur Public Service Announcement, benutzt nicht diese Version. Die 2022.3.4 F1 ist nicht gut. Die hat nämlich so ein paar Macken, was Canvas-Sachen angeht. Nämlich jedes Mal, wenn ich jetzt mein Projekt öffne, ist mein Canvas in der Y-Achse verschoben. Und ich muss vorher die Changes reverten. Wenn ich dann nämlich die Szene speichere, ist es alles verschoben. Und ich muss es wieder zurückschieben und irgendwas ist es unfassbar ätzend. Dann hat es irgendwie in der Version, auch in den Gepäckten, wenn ich dann quasi die Exe auf Windows starte, hatte ich das Problem, dass mein Game einfach um die Größe der Taskleiste sich nach oben verschoben hat. Also die Taskleiste wurde nicht overlapped, sondern er hat quasi mein Game-Window auf die Taskleiste oben drauf gepackt und dadurch war oben was abgeschnitten und ich hatte den nächsten Mental Breakdown, warum mein UI doch wieder oben abgeschnitten ist und irgendwas oder der Titel, da lag es super ätzend. Also Engine Update steht bei mir auf jeden Fall an. Ich werde nur in dem Major Release quasi nur auf das Neueste updaten, habe aber schon gesehen, dass mein Outline Post Processor nicht mehr funktioniert und dann habe ich Dota gespielt, weil ich keine Lust mehr hatte. Das war schwierig ein bisschen, aber abgesehen davon habe ich jetzt ein Shop-Interface mit Buttons, die immer zu sehen sind, tatsächlich.
Nice.
Die Buttons sehen immer noch super scheiße aus. Ich habe es aber auch auf Itch gepusht am Samstagabend, glaube ich, oder war es heute Vormittag, keine Ahnung. Jedenfalls könnt ihr die frische Version auch auf Itch enjoyen. Ich habe außerdem die Animation für die, oh Gott, wie haben wir sie genannt? Die Sniper-Spacken. Die Sniper-Spacken haben wir sie
auf. Ja, die Sniper-Spackos. Ja.
Die Sniper-Spackos, genau. Dafür gefixt, dass die nicht mehr überfordert sind, wenn man mehrere Gegner hat. Ich habe jetzt auch die Duplication-Fixes quasi nochmal geprüft und gepusht.
Ja.
Die funktionieren aber eigentlich einwandfrei. Es ist wirklich so, dass aktuell noch der Cooldown, dadurch, dass der von mehreren ja zurückgesetzt wird, dann quasi bei 2 Sekunden anfängt und dann nur ein Xtel ist für, je nachdem, wie viele Units du gerade hast. Aber in der Praxis war es ja nur dafür da, um zu verhindern, dass 20 gleichzeitig spawnen, das funktioniert. Von daher kommt es in die Kategorie oder die Schublade für gut genug. ja, das war tatsächlich auch schon das Große. Man kann jetzt den Shop sehen und der Sniper-Spackos nicht mehr buggy as fuck und die Duplicates funktionieren.
Voll der Win. Also Shop sehen können, das ist eigentlich schon Gold wert.
Oder? Also,
absolut.
Da muss man dazu sagen, ich habe erst tief gestapelt, aber jetzt, wenn ich so aufzähle, so trotz krank und Dota installiert auf diesem Rechner, eigentlich ja richtig guter Progress. Und bei dir?
Ja, ich hatte diese Woche eine längere Bahnfahrt vor mir und auch durchgeführt. Also eigentlich habe ich die schon hinter mir. Und während der Bahnfahrt mit meinem Travel-Notebook im Single-Screen-Setup bisschen schwierig gewesen, meinem Tutorial folgen zu können.
Okay.
Und deshalb habe ich dann einfach mal, ich nenne das jetzt das Bahn-Game.
Das Bahn-Game?
Das Bahn-Game gestartet. Ihr hört, ich gehe einen gefährlichen Pfad entlang. Ein Side-Project bei einem Main-Project, das schon halb auf der Platte ist. Aber
das ist jetzt quasi der Side-Hustle zu dem Vampire Survivors-like.
Ja, der okay. Side-Hustle zum Vampire Survivors-like ist eigentlich nur eine Mechanik, also einfach nur so ein, ich nenne es einfach mal vielleicht doch Forschungsthema.
Ja.
Ich wollte mal ein bisschen Godot shadern und dann habe ich einfach mal geguckt, wie kann man mit Shadern was machen? Und vielleicht wird der ein oder andere das Spiel Darkwood kennen. Und da habe ich jetzt von Darkwood mir den Visibility Shader oder halt so diese, da ist so ein System, du siehst nur Dinge, die in deinem View Cone sind, halt Sachen, die vor dir sind.
Ah, okay, also wir reden über 2D Lighting. Basically?
2D Lighting basically, ja.
Sehr cool.
Und du solltest jetzt einen Stream sehen,
ja,
bei dem man sieht, dass ich das hier umgesetzt habe bei mir in Godot, dass man dann, wenn man ein Gegner oder sonstiges, wenn der so außerhalb von deinem View-Radius ist oder halt in deinem View-Cone, kannst du machen, wie du willst. Wenn der draußen ist, dann wird er einfach nicht mehr gerendert.
Das ist cool, ja.
Dann verschwindet der. Und ich habe das sogar so aufgebohrt, dass das eigentlich einfach nur an der kompletten, also das hängt am Beleuchtungssystem von Godot. Ich habe da nicht wirklich selber viel gemacht. Ich habe nur ganz smart Beleuchtung ausgenutzt und mit verschiedenen Kameras lass mir das irgendwie rendern und hab dann, ja, also quasi, wenn jemand sich im Schatten versteckt, dann verschwindet der auch.
Ja, mega cool. Hattest du quasi einen Guide oder was dafür oder hast du da Brainpower geused?
Ja, also ich hatte eigentlich googelt und es sah mir am Anfang aus wie, hey, ist doch super easy. Da gab es bei Godot 3 ein Häkchen, das du setzt und dann flutscht das.
Okay.
Und dann hätte das funktioniert.
Okay, hätte schon mal.
Das warte Häkchen mal, ist bei.
Wir bemerken, das hätte.
Bei Godot 4 gibt es das Häkchen irgendwie nicht mehr, weil die irgendwie substanziell was an der Art und Weise, wie die das rendern, geändert haben. Und da habe ich dann halt gesessen und Brainpower investiert.
Oha.
Ja, also ich habe es so gemacht, dass ich am Ende des Tages 2 weitere Viewports habe. Ich habe quasi 3 Channels. Einen für ganz normal, das, was du siehst. Dann habe ich einen für nur Licht und einen für, was du als Player siehst. Und dann wird einfach im Shader werden dann die Texturen alle so ein bisschen miteinander vermischt, sodass am Ende entschieden wird, was jetzt der Alpha-Wert ist, also ob es jetzt angezeigt wird, der Pixel oder nicht.
Abgefahren. Das klingt für mich so dermaßen off the rails. Da wäre ich so wahrscheinlich nie in meinem Leben drauf gekommen. Da fehlt mir so komplett Einblick. Interessant.
Nee, wenn du Dinge verschwinden lassen willst, solltest du das am besten mit dem Shader machen, weil wenn du jetzt mal bedenkst, was wäre denn die Alternative, wenn du irgendwelche Raycasts machst und dann das Objekt anzeigst, dann ploppt das ja rein und raus. Ja, nee,
ist richtig. Ich verstehe das Reasoning total, aber ich merke merke, dass ich so gar nicht peile, worüber du inhaltlich sprichst. Weißt du, also mir fehlt so komplettes Verständnis dafür, was das ganze Shader-Ding angeht. Aber auch wieder...
Shader ist einfach Black Magic. Ist und bleibt Black Magic. Also
ja, es ist es. Absolut Magic confirmed. Darauf können wir uns... Darauf können wir uns gerne einigen.
Ich habe auch dann, ich wollte es eigentlich in der Bahnfahrt, also ich hatte insgesamt die Woche 10 Stunden Bahn gehabt. Ich habe es während der Fahrt nicht hingekriegt und musste noch so circa vom Wochenende nochmal 10 Stunden dazu werfen, bis es dann geklappt hat, so wie ich mir das alles vorstelle.
Aber richtig nice.
Aber jetzt habe ich auch alles unter Kontrolle und habe auch mega viel über Godot gelernt.
Ja, nice.
Also wie Godot Shader habe ich jetzt ein bisschen mehr Erfahrung als vorher.
Aber das ist ja dann Thema Forschungsprojekt ja 10 out of 10. Weil das finde ich nämlich gerade, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und wenn man die Zeit hat, mal so ein Thema so richtig wegzuknobeln, sag ich jetzt mal, weißt du, ohne jetzt, okay, einen Guide gefunden zu haben oder irgendwas, da lernt man auch krass viel dabei. Man muss auch wirklich die Zeit und die Frustrationstoleranz, wenn wir ehrlich sind, haben, dich da auch so durchzubeißen, ne? Aber wenn man es dann zum Laufen bekommt, ist auch schon satisfying.
Es war ultra satisfying. Das hat nämlich heute Mittag und Nachmittag gegen 4 zum ersten Mal dann richtig geklappt.
Oh, das ist richtig geil.
Das war so geil, oh mein Gott.
War schon so richtig jetzt so, okay, da können wir nachher nochmal ausführlich drüber sprechen.
Absolut.
Sehr nice. Also suchst du zum jetzigen Zeitpunkt GIFs in den Discord gepostet haben? Können wir
ich
das
hoffe,
so sagen?
Ich hoffe, es gehabt, getan gehabt zu.
Nice.
Ja, lasst euch auf jeden Fall bei den GIFs, die Assets, und das feiere ich auch, das kommt nochmal dazu. Die Assets sind so mäßig geklaut. Ich sag, wie es ist. Da wurde einfach mal kurz Google Image bemüht und dann ein Screenshot gemacht. Aber allein, dass das möglich ist. Ich, 2D, so viel simpler als 3D. Stell dir mal vor, was hätte ich denn sonst machen sollen? Von Sketchfab einen Screenshot machen für ein 3D-Objekt? Also was soll denn die Scheiße?
Du meinst, wenn man 2D-Sprites und einfach viel, viel einfacher joinken kann?
Man kann es viel einfacher joinken und dann habe ich das einfach nur bei mir als Level reingeworfen und basically da siehst du ein bisschen Boden und ein paar Türen und kannst dir ein paar Schatten da drauf malen. Also ey, 10 von 10 Integration ins Spiel.
Finde ich sehr
also,
funny, ja.
Wow, bei Unreal 3D... Wie lange hätte ich denn gebraucht, um allein nur das Level da irgendwie aufzusetzen?
Hattest du im Laufe deiner Recherche, du hast ja dann doch nachgeguckt, wie man es machen kann und so, ne? Hattest du dabei das Video von Visitors gesehen, wie er das mit Licht und so weiter in Endoparasitic gemacht hat?
Nee.
Okay, weil das hat ja auch einen...
Was hat er? Hat er auch Godot verwendet?
Ja, ja. Der ist ja der Godot-Jünger himself.
Schick das Video rein, das wir so bestimmt hier bei uns verlinken. Und ich hoffe, der benutzt Godot 3 und das hat bei ihm einfach mit dem Haken geflutscht, weil sonst reiß ich mir Haarstoppeln vom Kopf.
Nee, der hat ja insgesamt, glaube ich, auch einen halt für das Horrorszenario quasi mit dem Lighting da noch ein bisschen mehr gemacht. Ist aber eine Weile her, dass ich gesehen habe. Ich weiß nur, dass er mal darüber gesprochen hatte, wie er den Artstyle da gemacht hat in der Parasitic. Ich gucke mal, ob ich es finde. Aber normalerweise ist es Videos ja eigentlich immer gut zu finden, weil der Mann kommt sowieso in 4 Sekunden auf den Punkt. Von daher weiß man immer schnell, ob es das Video ist, was man gesucht hat. Und ich würde jetzt mal sagen, ich wollte tatsächlich gerade sagen, so apropos schnell auf den Punkt gekommen, aber es hätte wenig hingehauen mit der Überleitung. Ich habe aber...
Wäre zu schön gewesen.
Ja, hast du schon das neueste Video von NoClip Crew gesehen zu ihrem Wir machen ein Game-Projekt? Da war ja irgendwie eine ganze Weile nichts zu hören.
Nee, was machen die denn für ein Game-Projekt? Was war eine ganze Weile nicht zu hören? Wann haben die denn angefangen? Da musst du jetzt mein Background geben. Ich habe die NoClip-Dudes nur als Doku-Leute im Kopf gehabt.
Haben wir da nicht schon drüber gesprochen, dass die ein eigenes Game machen?
Nein.
Also der Main Guy?
Also vielleicht hast du es erwähnt und ich habe es wieder vergessen.
Okay.
Was auch nicht unwahrscheinlich ist.
Also, es gibt einen weiteren YouTube-Kanal, der heißt NoClip Crew. Dazu muss man dazu sagen, NoClip, großer YouTube-Kanal, die machen Videospiel-Dokumentationen über wie sind Games entstanden, wie sind Game-Studios entstanden, solche Sachen. Ultra geile, nice Sachen, krasse Empfehlung. Die sind komplett crowdfunded und so. Mega cooles Projekt. Könnt ihr euch mal gönnen. Es gibt einen zweiten Kanal, NoClip Crew, wo sie, ich glaube, letztes Jahr, vor über einem Jahr, glaube ich, mittlerweile sogar schon, gesagt haben, okay, Selbstexperiment, wir machen jetzt ein Game. Und dann hat sich, ich weiß leider gar keinen Namen, das tut mir mega leid, Main NoClip Guy, einen Entwickler rangeholt, ein Alex, ich weiß den Namen nicht, es tut mir wieder nochmal leid. Ich packe euch in die Beschreibung, dann könnt ihr die Person anschauen und wisst, wen ich meine. Und dann muss ich mich nicht weiter damit rumschlagen, hier versuchen, einen Namen hinzubekommen. Und Alex, der Spieleentwickler, hat quasi ein Stunt-Derby-Game gemacht, was ziemlich cool ist, was so ein bisschen arcadisch ist, mit einer eigenen Engine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und so weiter. Und die haben gesagt, wir machen ein Game, wir playtesten mit der Community und Patreon-Supporter bekommen da auch Zugang und so, war ein ziemlich cooles Community-Ding auch. Und die haben quasi so ein bisschen darüber darüber berichtet, wie es ist, ein Game zu machen, sich ein Design zu überlegen, zu testen, Feedback zu kommen, das zu implementieren. Und jetzt kam ein großes Video, genau, das ist das Projekt.
War das das Spiel mit den Autos und den Loopings und so, wo die so viel gemacht haben?
Genau.
Ja, das war am 7. September 2022.
Genau, vor über einem Jahr schon.
Über ein Jahr her.
Genau, er meinte, sie sind jetzt quasi auch am Testen und am Spielen mit der Community seit einem Jahr. Und die haben jetzt ein Video darüber gemacht, wie es war, auf der Suche nach einem Publisher zu sein. Spoiler-Alarm, nicht so geil. Also, jeder, der sich ungefähr mit dem Thema beschäftigt, hat ja mitbekommen, so letztes Jahr Thema Geld, Thema Spieleindustrie, also thematisch von Geld bekommen, nicht so gut. Und ich fand es sehr interessant, weil er auch beschrieben hat, er meinte, er hatte in seiner Karriere, also er ist ja selbstständig und als Freelancer unterwegs gewesen, auch schon und so weiter. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er Deals aushandelt und Verträge und so weiter. Ne? Und er meinte, es war aber so painful, hat er irgendwie in seiner Karriere auch nicht erlebt und so weiter. Und es war wohl auch ziemlich schwierig. War halt insgesamt die Situation gerade ziemlich schlecht ist und die haben auch schon dazu gesagt, ganz reflektiert so, das ist ja schon auch eine Person, die man kennt. Also er hat es ja auch schon leichter überhaupt erstmal zu einem Gespräch zu kommen. Hat aber gesagt, es ist super schwierig, häufig die Situation, dass irgendwie Leute super euphorisch waren, dann wurden sie doch geghostet, hatten schon zweimal so ziemlich einen Deal gesigned, aber dann irgendwie doch nicht. Und er meinte auch nochmal, dass das Kräfteverhältnis, also der Verhandlungspunkt einfach da eine krasse Imbalance ist zwischen Entwicklern und Publishern. Generell schon, weil ja schon man als Spieleentwickler, glaube ich, sehr in der Situation ist, nach Geld zu fragen. Dadurch ist es ja schon nicht so super auf Augenhöhe. Und gerade in der aktuellen Situation meinte er, ist es super schwer, super schwierig, da auf Augenhöhe zu verhandeln, da ein faires Angebot zu bekommen und so weiter. Und ich fand es halt ultra interessant und auch, ja, wie sage ich es am besten, ein interessanter
State of the Gaming Industry.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung. Weil es tatsächlich gerade alles so schlimm klingt, wie es auch von außen sich anhört. Wie schwer es ist, Geld zu bekommen und so weiter.
Also ist ja auch kein Wunder. Wir haben ja links und rechts überall Kündigungswellen.
Ja.
Games werden gecancelt und dann wundert es mich nicht, dass der selbst mit seiner Followerschaft da vielleicht es doch nicht so leicht hat, an Kohle zu kommen.
Ja, das fand ich auf jeden Fall abgefahren. Also die Aussicht war, sie wollen jetzt auf der GDC nochmal mit Leuten talken und dann wird wahrscheinlich eventuell irgendwie Kickstarter ein Thema sein, weil sie sagen, okay, unser Entwickler Alex hier, der braucht nochmal dedicated time, um richtig reinzudiven und sie brauchen nochmal einen Artist, um dann nochmal das Level zu erreichen, was sie gern hätten. Und sie werden aber jetzt nach der GDC nochmal ein Update geben. Und jetzt wäre meine große Diskussionsfrage an Wirtschafts-Erik.
Ja.
Wie ist deine Einschätzung? Bleibt das so kacke und so schwierig? Erholt sich das in ein, zwei Jahren wieder? Also weil insgesamt scheint ja so Venture Capital auch oder Allgemeinkapital irgendwie momentan alle warten, dass es vorbei ist und besser wird. Wie würdest du es einschätzen? Bleibt das so oder boomt das in zwei, drei Jahren wieder? Weil die Umsätze hört und so sind ja ziemlich strong. Hat Wirtschafts-Erik deine Meinung zu?
Ja, also da gibt es eine ganz allgemeine Meinung dazu. Und zwar, es gibt immer Ups und Downs in jeder Industrie. Und es ist so dumm, wie es klingt halt so dumm, wie es halt auch ist. Jetzt ist halt schwierig und das schwingt halt immer ein bisschen über. Also das war genauso wie in Corona. Es waren alle zu euphorisch.
Ah, okay.
Und ganz anders sind jetzt wahrscheinlich die meisten zu pessimistisch. Oder irgendwann kommt auch der Moment, wo der Pessimismus zu groß ist. Das ist ja immer die große Frage, wird es noch weiterfallen oder haben wir schon das Tal überwunden? Und ab dann kann es ja nur noch nach oben gehen. Also es ist irgendwie so, es ist so banal, aber ich gehe mal davon aus, es wird noch ein bisschen weiter sinken, weil insgesamt auch die Wirtschaftslage angespannter ist und dann wird Games sich nach dem Rest der Wirtschaft erholen, wird es dann doch eher in Richtung, ich nenne es mal Luxus ist, geht, also seine Freizeit damit vertreiben und auch besonders die größten Umsätze werden jetzt nicht gerade mit so einem Gamer wie mir jetzt gemacht, der sich ein Game erst holt, wenn es 3 Jahre alt ist und für 20 Euro in der Spielepyramide in der Grabbelecke zu holen gibt, also ich bin da glaube ich nicht so die Zielgruppe.
Danke, Erik. Wissen wir jetzt also, wer schuld ist? Sehr gut, bei deinen Tracks.
Aber man kann ja eigentlich immer ein paar Games holen, aber richtig viel Geld ausgeben wird man dann nicht. Also ja, genauso wie bei den ganzen Mobile Games. Also es ist eher interessant, was die Whales machen. Ja, und dann da sitzen dann vielleicht die 1.000, 1.500 Euro im Monat dann doch nicht so locker auf einmal. Und das bringt ihnen Bedrängnis. Wir reden nicht von dem Otto Normalzocker, der vielleicht mal im Monat sich ein Skinline gönnt. Der bringt kein Geld ein.
Finde ich aber interessant, weil man ja sonst irgendwie gerade in dem Game Dev Reddit, und ich glaube, der Game Dev Reddit ist auch eine gute Spiegelung der Industrie dahingehend. Der ist immer ultra pessimistisch oder brutal optimistisch, denn die Ups und Downs immer, die Downs doppelt so doll mit und die Ups dann auch wieder. Habe ich das Gefühl von der, was so die, ich sag jetzt mal so der allgemeine Konsens-Feedback angeht. Genau, ich habe ja auch das Gefühl, dass es so ein, ja okay, wenn es jetzt gerade scheiße ist, das kann auch nochmal ein bisschen so weitergehen, aber das wird sich ja auch irgendwann wieder fangen, weil manchmal, gerade auch auf Reddit, wie Learn Programming zum Beispiel und so, manchmal ja schon auch Stimmen, die sagen, geh da gar nicht hin, das Ding ist durch, quasi, das geht total krachen. Also sich jetzt gerade bewerben ist natürlich, ne, ich würde jetzt nicht gerade von klassischer Softwareentwicklung auf Games wechseln, aber das heißt nicht, dass es jetzt tot ist und insgesamt keine gute Idee.
Stimmt.
Also jetzt ein Game fertig haben, auf Publisher-Suche sein, nicht so geil. Jetzt ein Game anfangen und in 3 bis 5 Jahren auf Publisher-Suche sein, who knows?
Who knows, ja. Also wenn jetzt die ganzen alteingesessenen Studios, ich sag mal einfach ganz, dann vor sich hin verenden, weil sie kein Geld mehr haben. In 3, 4 Jahren ist halt keiner mehr übrig und dann ist man dann vielleicht mit seiner kleinen Idee und einem einigermaßen fortgeschrittenen Stadium doch ganz gut dabei.
Ja, true. Fand ich nur interessant, weil ich habe das Gefühl, es gibt gerade so im Internet irgendwie so beide Meinungen und die sind immer sehr extrem. Ich habe das Gefühl so, ja, so das schaukelt sich auch schon wieder ein. Natürlich auch wieder, Leute, das ist hier übrigens keine Rechtsberatung, keine Investitionsberatung, und auch keine Berufsberatung. Das sind hier einfach 2 Plebs ins Internet.
Unberührt bleibt davon, unser Angebot zur Game Dev für die Platte Beratung werde nicht selbstständig mit deinem Spiel, sondern bleib bei deinem Job und mach es als Hobby. Unberührt davon, dieses Betreuungsangebot.
Ja, genau das. Nee, deswegen hatte ich irgendwie da Bock, das nochmal irgendwie einzuordnen. Und das auch irgendwie, vielleicht bin ich da auch unnötig, bin ich auch gar nicht so optimistisch, wenn ich sage, ja, ist gerade richtig scheiße, vielleicht wird es noch schlimmer, aber wird auch wieder normaler. Ich weiß nicht, ob das ja, schon Optimismus halt, ist weißt halt so du? Doof, aber ne? Also damit man ja auch, wie sehr sowas ja relativ ist, weil ich habe das Gefühl, im Vergleich zu manchen Ecken des Internets bin ich damit krass optimistisch und im Vergleich zu anderen Ecken des Internets bin ich ja damit total der Boomer. Muss man schauen, wird spannend auf jeden Fall, tatsächlich.
Manchmal denke ich mir auch in dem Zusammenhang, wie jetzt zum Beispiel auch mit der Noclip-Crew, vielleicht ist sogar Crowdfunding der bessere Weg für die Jungs und Mädels, denn ein Publisher, der hat ja gewisse Erwartungen, der macht ja immer nochmal diesen, so einen gewissen Block dazu an Geld, das irgendwie fließen muss, damit der Publisher ja auch was verdient, damit überhaupt was bei der Noclip-Crew landet. Den Vorteil, den die jetzt haben, die haben halt schon eine größere Community und wieso nicht Crowdfund? Und dann ist das so ein bisschen mehr self-contained. Die Leute, die da Bock drauf haben, können da Geld reinspenden. Was anderes ist Crowdfunding für mich nicht.
Ja.
Man spendet mit der Hoffnung, dass was bei rumkommt.
Genau das.
Und die kriegen auch einen Großteil des Geldes einfach dann so rein. Von ihrer eigenen Community, die sie selber schon aufgebaut haben. Da weiß ich nicht, ob wirklich so ein Publisher Mehrwert bietet, weil das, was ich noch in Erinnerung habe von dem Game von denen, weiß nicht, ob das jetzt vielleicht interessant ist für Leute außerhalb der Community, weil es an sich, ich habe es nicht so positiv in Erinnerung, dass ich jetzt sagen könnte, du kannst damit ernsthaft auf den Markt gehen und versuchen, das im Gegensatz zu anderen Spielen zu verkaufen, falls du verstehst, wie ich das meine.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist ein schwieriger, also dass das bisher zu sehen war von wegen Community und Crash Derby und so weiter, hatte jetzt noch nicht den guten Marketing-Pitch so richtig, ne?
Es hat auch irgendwie nicht diesen Appeal gehabt für die Allgemeinheit. Also,
ja.
Dass du dann zu irgendjemandem auf der Straße gehst, dir das Spiel zeigst und sagst, willst du das kaufen?
Ja.
Weil das Spiel an sich fand ich es nicht so gut aussah und auch nicht so eine einzigartige Idee hatte. War so ein bisschen Burnout 3 auf Wish bestellt.
Ja, das Das weiß ich gar nicht. Ich fand, es sah schon funny aus, aber
vielleicht was für ein Discord-Game.
Da fände ich es zum Beispiel wieder sehr stark, ja. Insgesamt aber da quasi in den Kickstarter zu gehen, so viel schöne, gute Idee. Aber das bringt mich auch zu was, was mir bei den letzten Demos, die ich so gespielt habe, mal aufgefallen ist. Ich spiele ja Demos gerade auch vom Nextfest und so weiter sehr viel, sehr wenig spiele ich gerade die Games und sehr viel analysiere ich einfach das Projekt. Also wie viel Zeit kostet das zu machen? Wie viel Aufwand wäre das? Wie lange würde ich dafür brauchen? Wie würde ich das vermarkten? Hätte ich das Gefühl, damit kann man Geld verdienen? Das ist tatsächlich viel mehr die Frage, mit der ich mich beschäftige.
Also guckst du ein bisschen mehr so hinter den Vorhang?
Ja, ich finde es auch gerade, tatsächlich ist es gerade so ein bisschen mein Guilty Pleasure, muss ich tatsächlich sagen, dass ich mir Demos runterlade und versuche zu verstehen, was war die Idee dabei? Wie hätte ich das gemacht? Und würde ich damit versuchen, quasi Indie zu gehen? Weißt du, also bei den Demos ja auch super unterschiedlich, ne? Manchmal sind es ja kleinere oder auch größere Firmen, die da quasi schon 5 Games gemacht haben. Und manchmal ist es aber auch so jemand wie ich, der einfach ein Jahr im Keller gesessen hat und da nebenbei in seiner Freizeit am Sonntag, kurz bevor er die Podcast-Folge aufgenommen hat, 2-3 Stunden reingepumpt hat und wenn man ein Game rausgebracht hat. Und das sind ja total unterschiedliche Szenarien.
Oh, Vayner, Hand aufs Herz. Bei diesen kellergebräunten Entwicklern als Ein-Mann-Mannschaft, wie viel Wahnsinn ist da dabei?
Boah, ich glaube, es fängt mit wenig an und es wird nur mehr.
Da ist doch schon so ein gewisser Haufen Wahnsinn muss ja überhaupt dabei sein, so als Ein-Mann-Show auf ein Steam Next Fest da irgendwie sich hinzustellen. Aber wie wahnsinnig wird's denn da?
Ja, ich glaube, das ist so ungefähr dasselbe Level an Wahnsinn wie aus so einem Hobby, wozu man manchmal viel Zeit findet und manchmal gar keine, da fast 2 Jahre lang einmal die Woche eine Stunde drüber zu quatschen, das ins Internet hochzuladen. Ich glaube, da sind wir schon nicht nur mit einem kleinen C, sondern mit quasi mit der Arschbombe in dem Wahnsinnsspektrum unterwegs.
Ich liebe es.
Ja, ich fühle mich da auch absolut wohl. Also, das ist, glaube ich, genau der Place to be gerade für uns. Jetzt habe ich den Faden total verloren, muss ich sagen. Aber ich liebe es auch. Also, das finde ich ja immer Game ultra Tattoo interessant. Irgendwie
so, ist so ein wildes Hobby, ne?
Ja, natürlich. Es ist ja auch, also bei mir persönlich, ist so Game Dev als Hobby irgendwo zwischen ich mache total entspannt was Kreatives, ich habe so Imposter-Zustände meines Lebens und ich bin so on the edge to Burnout, wenn ich gerade zu heftig reinbutter und mir denke, ich habe jetzt 10 Stunden gearbeitet, lass mal noch eine halbe Stunde in UI abends reingucken. Warum kann ich nicht einfach MOBAs spielen nachts wie normale Menschen?
The Holy Trinity of Game Dev.
Ja, ist wirklich.
Imposter, Creativity und on the edge to Burnout.
Also, da sehe ich mich, was soll ich sagen? Ich habe momentan, ich merke, gerade so bevor ich Baldur's Mash jetzt hier auch im Discord geteilt habe und so weiter, hatte ich so eine richtige, ich embrace den Imposter-Phase. Ich war so richtig fest davon überzeugt, dass das richtig, richtig kacke ist und dass eh keiner spielen wird und das werden mir gleich alle sagen. Und ich war aber so, ja, deal ich jetzt einfach mit. Das werden alle kacke finden und dann ist cool, weißt du? Ich muss sagen, so Imposter-Embracen bin ich gerade so, ja, irgendwann wird schon mal jemand auffallen, dass ich eigentlich nichts kann. Und dann ist okay. Oder können wir beide darüber lachen, wie lange es gedauert hat, bis alle rausgefunden haben. Weißt du, das ist so ungefähr mein State of Mind gerade.
Ja, beim Game Devon ist bei mir auch immer so zwischen dieses, oh mein Gott, ich kann ja gar nichts, ich krieg gar nichts auf die Reihe. Und dann Stunden später fühle ich mich wie der wandelnde Programmierer.
Ja, Gottkomplex.
Ja. Wo man denkt so, oh mein Gott, ich krieg alles. Ich habe wirklich den absoluten Durchblick. Und dann startest du das Spiel und deine halbe UI hängt im Nirvana und du denkst nur, was ist hier geschehen?
So ging's.
Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht.
So ging es mir ehrlich gesagt, als das Game sich wie ein Tetris-Block oben auf meine Taskleiste gepackt hat.
Oh, welche Einstellung habe ich denn da jetzt verkackt?
Also da war ich wirklich so, da hatte ich so richtig dieses Office God Please No Meme, weißt du, ich war einfach so, bitte nicht, was passiert hier gerade? Und das Ding ist aber auch so, danach habe ich diese Animation Issues von dem Sniper-Spacko gefixt und so und da war das so ein richtiges, woran könnte es liegen? Ach so, ja stimmt, das wird es sein. Ändere 3 Codezeilen, lade ins Game rein, geht. Und ich war so, 10x Programmer confirmed. Gar kein Problem.
Und hast du auch dafür ein bisschen AI verwendet? Oder gibt es irgendwas Neues von der AI-Front? Du bist ja bei den GPT-Jungs tief invested mit deinem GPT für bessere Menschen.
Tatsächlich gerade nicht. Ich bin aktuell euphorischer GitHub Copilot-User. Ich finde nach wie vor in Editor den Autocomplete, wenn er deinen Kontext hat, sehr, sehr nice. Ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, so richtig effizient damit zu arbeiten. Weil es ist immer so, manchmal würde ich mir irgendwie Suggestion freuen und dann macht man irgendwie was und dann kommt aber manchmal nichts oder es kommt viel zu kleiner Scope, also dass er manchmal irgendwie nur die Zeile vervollständigen will. Und man ist aber so, eigentlich hättest du auch gern die ganze Methode schreiben können.
Also ich hätte da schon gern mehr schon jetzt gehabt. Ein bisschen mehr.
Und genau, dann hat man so, wenn ich jetzt hier einen ersten Kommentar schreibe, dann ist er dann, wenn du so als Kommentar schreibst und darunter ist noch keine Klasse, dann kommt GitHub Copilot so in die Ecke, krempelt die Ärmel hoch oder so, kein Problem, macht das. Das funktioniert ziemlich gut. Also ich merke auch bei den ganzen AI-Tools, deswegen kann ich euch das wirklich auch nur empfehlen, wenn die 2 Wochen Trial haben oder die Sachen, wo es Free-Varianten gibt, ladet euch das runter und probiert es mal so richtig, richtig heftig auch einfach aus. Und ich merke auch bei diesen Sachen, ich lerne gerade mal sehr viel, weil ich die Sachen immer sehr extrem benutze. Also auch bei GPT zum Beispiel am Anfang, um rauszufinden, was es wirklich gut kann und was nicht, habe ich mal einen Prototype gebaut und habe einfach GPT für alles benutzt, für alles. Und dann merkst du nämlich genau, worin ist es gut und worin ist es richtig scheiße. Und wenn du das in einem Projekt so richtig double down, alles in GPT rein, irgendeine Fehlermeldung, du siehst schon die Lösung, egal. Zurückkopiert, GPT sagt mir, was das Problem ist und so weiter. Dann kriegt man ein total gutes Gefühl dafür, wofür ist es gut und wofür nicht. Das funktioniert irgendwie immer voll gut, wenn man irgendwas Neues ausprobieren will oder so, erstmal völlig zu übertreiben und es für alles zu benutzen. Ich glaube, das ist insgesamt für neue Tools, gar nicht nur so nur für AI, aber gerade da hat mir das irgendwie sehr geholfen, rauszufinden, wann das gut ist. Hattest du in Codeium reingeschaut?
Nee, also ich wollte gerade noch mal Codeium erwähnen. Für alle, die jetzt irgendwie auch Bock drauf gekriegt haben, bisschen ihren Code mit AI aufzupeppen, aber keine Lust haben, die Kreditkarte für GitHub Copilot zu zücken, die können Codeium verwenden. Das ist eine Free Alternative für GitHub Copilot. Soll auch anscheinend für immer free bleiben. Bezahlt wird erst ab spezieller Verwendung für kleinere Teams und in dem Moment, wo die Privatsphäre ganz, ganz wichtig ist, also ich sag mal, die Free-Tier wird zumindest gesagt, würden sie es nicht verwenden fürs Training, aber du kannst in der Bezahl-Tier halt irgendwie noch mehr an Daten nicht weitergeben. Also es ist ja immer im kommerziellen Kontext ganz interessant, da noch mehr Kontrolle und Sicherheiten zu haben.
Können wir kurz darüber sprechen, was für ein unfassbar lamer Marketing-Spruch das ist? Möchtest du deinen Code mit AI aufpeppen? Wo kam der denn gerade her? Ich muss ehrlich zugeben, ich konnte die letzten 3 Sätze dir nicht zuhören, weil ich darüber aufpeppen gelacht habe. Oder? Da müssen wir noch die neue Software raufspielen, selbes Spektrum.
Ja, doch, das, man merkt, ich werde alt. Ja.
Ja. Und mit dieser Kessen-Abmoderation würde ich letzten Wort zu dem wunderbaren Erik überlassen.
Diggi, Walla, das war einer zu viel.
Kessen-Abmoderation.
Kess, das ist ja richtig Knorke.
Oh Gott, please no.
Oh, und mit dieser Fashion-Abmoderation. Eine wunderschöne Woche. Tschüss. Tschüss.